Wer war dieser Roland Barthes eigentlich und wie kam er dazu, den archaisch anmutenden Begriff des Mythos auf den modernen Alltag zu übertragen? Diesen Fragen wollen wir uns nun im Gespräch mit Ottmar Ette widmen. Er ist Professor für Französisch- und Spanischsprachige Literatur an der Universität Potsdam und ausgewiesener Barthes-Experte. Das sieht man nicht zuletzt an seinen zahlreichen Veröffentlichungen rund um den französischen Denker, unter anderem eine vielbeachtete Barthes-Biografie, einen Einführungsband zu Roland Barthes mit dem Titel Lebenszeichen in der Junius-Reihe und jüngst, nämlich 2013, das Essay Landschaften der Theorie, in dem er die Verknüpfung von Landschaftsbeschreibung und Theoriebildung bei Barthes untersucht. Und außerdem ist er jetzt ganz frisch Ehrenmitglied bei der Modern Language Association, übrigens auch wie Roland Barthes selbst. Herr Professor Ette, seien Sie ganz herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Bin sehr gerne hier.
Vielen Dank an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielleicht gleich als erstes mal die Frage. Wir reden hier die ganze Zeit von Mythen und darunter stellt man sich ja für gewöhnlich eher sowas Archaisches, Vormodernes vor, eine antike Göttererzählung oder ähnliches. Was bezweckt denn nun Barthes? Was will er sagen, wenn er diesen Begriff auf den französischen Alltag der 50er Jahre anwendet?
Ja, ich würde sagen, es ist zunächst auch mal ein Kampfbegriff gegenüber einer bürgerlichen, in seinem Sinne kleinbürgerlichen Gesellschaft. Es ist der Versuch, eine Gesellschaft zu verstehen in ihrem ethnologischen geradezu Charakter. Und es ist auch gleichzeitig der Versuch, wissenschaftliche Sprachen mit literarischen Sprachen zu koppeln. Also Dinge zusammenzubringen, die innerhalb der sorbonisierenden Gegenwartskultur im damaligen Frankreich eigentlich nicht zusammengehörten.
In der sorbonisierenden, also der von der Sorbonne geprägt?
Genau, also Barthes hat eine, auch krankheitsbedingt, eine etwas andere Karriere gehabt als die Mitglieder seiner Generation, seiner akademischen Generation. Und er hat von Beginn an eigentlich, auch gerade aus der Erfahrung des Zurückgezogenseins, des notwendigen Zurückgezogenseins aufgrund seiner Tuberkulosekrankheit, eigentlich sehr viele Elemente literarischer Lektüren in sein Schreiben sehr früh eingebaut. Und insofern ergibt sich da auch eine andere Stilmischung sozusagen bei Roland Barthes. Und er hat diese Gabe, das Wissen der Literatur und das disziplinierte Wissen miteinander in Verbindung zu bringen. Also das, was nicht disziplinierbar ist, niemals disziplinierbar ist, nämlich Literatur, mit disziplinären und disziplinierenden Sprachen zusammenzubringen. Und da ist auf diesem Weg sozusagen der Mythos natürlich als Form, als Grundform, als Paradigma, um die Welt zu verstehen, eine ganz zentrale Plattform.
Also er versteht den Mythos insofern ähnlich, wie man ihn vielleicht im Alltagsgebrauch verwendet, wenn man sagt, das ist ja wohl ein Mythos. Also im Sinne von, ich zweifle das an oder ich hinterfrage die Selbstverständlichkeit dieses Begriffs oder dieses, worauf ich mich beziehe.
Ja, es ist im Grunde sozusagen das Demaskieren einer Natürlichkeit, die keine Natürlichkeit besitzt, die nicht natürlich ist, sondern geschaffen ist und einen bestimmten Gebrauchswert hat in einer Gesellschaft.
Sie haben von den disziplinären wissenschaftlichen Einflüssen gesprochen. Das wäre in seinem Fall ja die Zeichentheorie, auf die wir vielleicht später noch genauer eingehen. Vielleicht hören wir einfach mal ganz kurz, was Barthes selber über die Funktionsweise und das Vorgehen des Mythos, wie er ihn versteht, zu sagen hat.
Der Mythos leugnet nicht die Dinge. Seine Funktion ist es vielmehr, davon zu sprechen. Er reinigt sie einfach, gibt ihnen ihre Unschuld zurück, gründet sie in Natur und ewiger Dauer, gibt ihnen die Klarheit nicht einer Erklärung, sondern einer Feststellung. Mit dem Übergang von der Geschichte zur Natur nimmt der Mythos eine Einsparung vor. Er beseitigt die Komplexität der menschlichen Handlungen, verleiht ihnen die Einfachheit der Wesenheiten, unterdrückt jede Dialektik, jeden Rückgang hinter das unmittelbar Sichtbare. Er organisiert eine Welt ohne Widersprüche, weil ohne Tiefe, ausgebreitet in der Evidenz. Er legt den Grund für eine glückliche Klarheit. Die Dinge tun so, als bedeuteten sie von ganz allein.
Soweit also Roland Barthes über den Mythos. Wie kommt eigentlich jemand dazu, Herr Ette, diese alltägliche Umgebung in dieser Art zu beschreiben? Hängt es vielleicht auch mit der Entstehungszeit der Mythologie zusammen, also mit dem Frankreich der 50er Jahre? Wir haben gehört, es geht ums Plastik zum Beispiel. Er hat auch über ein neues Auto geschrieben. Es ist jährlich sicherlich auch die Zeit der immer weiteren Verbreitung des Autos. Inwiefern hängt das zusammen?
Ja, da gibt es natürlich sozusagen zeitbezogene Kontexte, aber sicherlich auch etwas Durchlaufendes. Wenn wir von Barth sozusagen als Schriftsteller ausgehen, dann geht er zunächst auch mal ganz selbstverständlich davon aus, dass sich Literatur mit allem beschäftigen kann. Es gibt also keine Einengung, es gibt keinen begrenzten Spielraum. Und dieses Adressieren aller Gegenstände auf diesem Planeten, aller Möglichkeiten, die Welt zu denken, aller Formen, Ausdrucksformen, Präsentationsformen, das ist Literatur. Und von dieser Selbstverständlichkeit geht er aus, wenn er uns dann mit Wissenschaft konfrontiert, mit wissenschaftlichen Konstruktionsmöglichkeiten von Gegenwart. Hier haben wir in der gerade gehörten Passage ja den Gegensatz zwischen Natur und Kultur ganz deutlich durchgehört. Und hier hat Barth dann auch Wissenschaft sehr stark geprägt. Also zum Beispiel auch in Frage gestellt, diesen Gegensatz zwischen Natur und Kultur, die Historisierung der Natur. Also all das, was in der Gegenwartsphilosophie beispielsweise von Bruno Latour oder von beispielsweise Philippe Descola entwickelt wird, ohne dass sie sich noch wirklich auf Barth bezögen.
Herr Ette, Roland Barth, so haben wir gehört, gilt als Zeichentheoretiker. Nun sind aber die Beispiele für Mythen im Sinne Barths, die wir bisher gehört haben, Plastik, also ein Material gewesen, und Gegenstände, ein Auto und ein Telefon. Wo kommen hier die Zeichen ins Spiel? Also inwiefern ist der Mythos ein Zeichensystem?
Der Mythos ist insofern ein Zeichensystem, als es uns so umgibt, als uns der Mythos so umgibt wie die Luft, die wir atmen und die Worte, die wir sprechen. Das, was Barth als Logosphäre bezeichnet. Und jede Form dieser Sphäre ist analysierbar, ist zerlegbar in einzelne aufeinander bezogene Zeichensysteme, die ihrerseits dann wiederum sozusagen rekonstruiert werden können. Zunächst mal strukturalistisch rekonstruiert werden können, aber zugleich auch literarisch. Das heißt, es gibt oft zunächst bei Barth als Ausgangspunkt eine Art der Oppression. Etwas erstickt ihn, etwas erlaubt ihm nicht, sich zu entwickeln, etwas beschäftigt ihn in einem negativen Sinn. Es gibt eine Last. Ja. Und er versucht dann sozusagen, und das ist die List des Zeichentheoretikers, diese Last so zu dekodieren, dass er deren Funktionsweise begreift, also sie als ein Zeichensystem in Aktion begreift, also nicht als ein abstraktes, sondern als durchaus ein sich anwendendes, auf ihn selbst appliziertes Zeichensystem zu verstehen. Und der entscheidende Punkt ist dann, dass mithilfe dieser List eine Lust erzeugt wird. Eine Lust, etwas zu verstehen, eine Lust, auch anderen zu diesem Verstehen zu verhelfen und zugleich auch eine Ästhetik der Lust zu entwickeln. Also die Lust etwa in der Dekodierung der DS, des göttlichen Automobils, zu verstehen, wie das Zeichensystem funktioniert.
Was unterscheidet denn jetzt den Mythos als Zeichensystem von anderen Zeichensystemen, also zum Beispiel der ganz normalen, in Anführungsstrichen, also der alltäglichen Sprache? Weil nicht alles ist der Mythos.
Nicht alles ist Mythos, aber alles kann Mythos werden. Mhm. Und der Mythos kann sich sozusagen, Barth verwendet da eigentlich einen sehr spannenden biologischen Begriff, se greffe sur. Also der Mythos kann sich sozusagen auf etwas aufpfropfen. Er kann auch aufgepfropft werden, also intentional. Mhm. Und insofern unterscheidet den Mythos von anderen Zeichensystemen, dass er ubiquitär einsetzbar wird in einer bestimmten historischen Situation. Etwa in der Dimension eines spätkapitalistischen Gesellschaftssystems, das Barth zugleich auch aus seiner eigenen Formation heraus, aus seiner eigenen politischen Bildung heraus als einen kleinbürgerlichen Staat begreift, der alle in eine ganz spezifische Denkweise zu pressen versucht. Und die Auseinandersetzung mit dem Mythos ist sozusagen der Versuch, die zentralen Gelenkstellen dieser Oppression, dieser sanften Oppression, die unser Denken erfasst und die uns sozusagen gleichsam natürlich in eine ganz bestimmte Richtung lenkt und von daher in unserem Nachdenken hemmt, in der Funktionsweise klarzulegen und von daher wieder etwas ins Leben zurückzuholen, was eigentlich schon erstarrt war, was Natur zu sein schien.
Also diese Erstarrung, Sie haben gesagt, Barth macht das Ganze, geht strukturalistisch vor in seiner Analyse. Das heißt, es geht ja um eine Beziehung, also um eine Beziehung. Er benutzt ja diese Fachbegriffe des Signifikanten und des Signifikats, des Bedeutenden und des Bedeuteten. Und diese Beziehung ist das, was erstarrt, verstehe ich Sie da richtig? Also diese Beziehung zwischen etwas, eine Referenz sozusagen, die auf etwas Bestimmtes verweist?
Ja, er greift seit den frühen 50er Jahren auf das Saussure Sprachmodell zurück, aber er verführt es auch. Er entführt es und er verführt mit diesem Modell. Das heißt, er appliziert es, bringt es in andere Zusammenhänge, dekontextualisiert und rekontextualisiert es. Und insofern gelingt es ihm, glaube ich, auch, da etwas zum Vorschein zu bringen, was nicht auf eine nur akademische Dimension, also auf eine oder gar nur linguistische Dimension zurückzuführen ist. Strukturalismus ist für Barth eine Lebensweise, eine Lebensform. Strukturalismus ist auch eine angewandte Lebensform. Er hat noch später, als man ihn längst in den Poststrukturalismus hineindefinierte, seine Anordnung im Zimmer immer strukturalistisch beschrieben. Also es ist eine Lebensform. Es ist weit mehr als nur ein Wissen, eine Wissenschaft.
Wie dauerhaft sind diese Mythen im Sinne Barths eigentlich? Erstmal die Mythen selber, die er beschrieben hat.
Also ich glaube, dass die Mythen selber eine begrenzte Haltbarkeit haben, also sich doch sehr stark abnutzen und auch durch andere ersetzt werden. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Ich denke, dass Roland Barthes eine Manière de voir les choses geschaffen hat. Also eine Art, die Dinge zu sehen, also verändert zu sehen. Und wenn man einmal die Mythologien, einmal die Mythen des Alltags gelesen hat, verändert das fundamental den Blick auf Gegenwartsprozesse. Und zwar nicht nur auf die von Barth beschriebenen, sondern es verändert sozusagen die Möglichkeiten, überhaupt die Dinge anders zu denken. Das ist eigentlich die Wirkungsweise von Literatur. Barth hat auf Flaubert zurückgegriffen, auf sein Dictionnaire des Idées Reçues, auf sein Wörterbuch der Gemeinplätze. Also Barth ist nicht der Erste, der solche Dinge natürlich aufgegriffen hat. Aber er hat eine spezifische Sprache und vor allem einen spezifischen Blick darauf geworfen, der eigentlich unseren Blick ungeheuer stark lenkt. Das heißt, er gibt uns auch durchaus Möglichkeiten vor, welche anderen Gegenstände Mythen sein können. Ja. Und das ist ein offenes System. Das Spannende bei Barth ist, dass dieses System uns sozusagen in der Vorgabe nicht so sehr lenkt und so sehr beschränkt, dass wir nur noch seine Gegenstände erkennen können, sondern wir können sie übertragen. Wir können sozusagen durch diesen Transfer zugleich auch die Transformation, die damit verbunden ist, begreifen.
Was ich mich gefragt habe, das eine sind, also während wir diese Beiträge angefertigt haben für die Sendung, das eine sind die Mythen selber sozusagen oder die mythischen Gegenstände, die er beschrieben hat. Das andere ist dieses Mythensystem sozusagen, das Zeichensystem, wie er den Mythos erklärt selbst. Hat sich nicht aber unter Umständen auch da was geändert? Also ich meine, kann man denn heute noch in der gleichen Eindeutigkeit sozusagen die Gültigkeit oder die Funktionsweise von Mythen beschreiben? Denn Barth ist da ja schon sehr deutlich in seiner Haltung, ich bin der Mythenleser, der Mythologe und da draußen sind die Mythenkonsumenten und die nehmen das so hin. Also gibt es heute nicht doch ein anderes Bewusstsein für die Gemachtheit der Welt der Werbung zum Beispiel als in den 50er Jahren? Oder war das vielleicht immer schon so?
Ich denke, dass Barth schon ganz wesentlich dazu beigetragen hat, dieses Gemachtsein von Mythen zu verstehen. Aber was auch der späte Barth dann sehr stark reflektiert, ist auch die Position dieses Mythenlesers, dieses sozusagen Übermenschen, der alles dann weiß und den anderen erklärt. Insofern glaube ich auch, dass die Frischheit der Mythologie in den 50er Jahren, also der Mythen des Alltags, dann einer Reflexion, einem Nachdenken über das eigene Gedachte, vorher Gedachte und Präsentierte Platz gegeben hat und es für Barth dann nicht mehr möglich war. Der hat es ja mehrfach versucht, derartige Mythen dann nochmal zu schreiben. Also es musste eine andere Form gefunden werden. Aber gleichzeitig, denke ich, ist in unser Denken sehr, sehr viel eingeflossen von diesem ungeheuren Bestseller, von dem Klassiker, wenn man so will, der Literatur- und Kulturtheorie, der nun mal die Mythen des Alltags darstellen.
Ja, auch zu diesem Punkt, Sie haben es gerade erwähnt, er hat selber mehrfach gesagt, er könne keine Mythologien mehr schreiben und auch da können wir vielleicht noch mal kurz ins Buch reinhören, in eins seiner Vorworte, die er dafür geschrieben hat, Roland Barthes über die Befreiung des Signifikanten.
Es liegt auf der Hand, dass die beiden Intentionen, die am Ausgangspunkt dieses Buches standen, sich heute nicht mehr auf die gleiche Weise verfolgen lassen. Die Ideologiekritik ist im selben Moment, in dem sie plötzlich wieder dringend gefordert war, im Mai 1968, feiner geworden oder bedarf jedenfalls der Verfeinerung. Und die semiologische Analyse, die mit dem abschließenden Essay der Mythen begann, hat sich weiterentwickelt, ist genauer, komplexer, vielfältiger geworden. Sie bezeichnet nun den theoretischen Ort, an dem in unserem Jahrhundert und bei uns im Westen eine gewisse Befreiung des Signifikanten stattgefunden hat. Deshalb könnte ich auch in der hier vorliegenden Form keine neuen Mythologien schreiben.
So viel also von Barthes selber über die Unmöglichkeit, die gleichen Mythologien oder ähnliche Mythologien später nochmal zu schreiben. Trotzdem kann man das ja, wie gesagt, immer wieder tun, das haben Sie gesagt. Was ich mich noch frage, das klingt ja in diesem Zitat, das wir gerade gehört haben, schon an. Welche Bedeutung hat der politische Hintergrund, der dabei ja ganz stark und ganz prominent immer wieder in den Vordergrund rückt? Er spricht ja mehrfach von eben der bürgerlichen Ideologie und auch in seinem, und weist ja auch darauf hin, also er sucht den Mythos auch vor allem am rechten Rand und weniger am linken. Mhm. Funktioniert es trotzdem, also auch ohne diese politische Haltung dazu sozusagen?
Nein, ohne die politische Haltung funktioniert es zunächst mal nicht, also jedenfalls nicht in der Entwicklung von Roland Barthes. Also es ist im Grunde ein undogmatischer linker Standpunkt, der zu Beginn durchaus teilweise auch dogmatisch war. Mhm. Undogmatischer linker Standpunkt, der eben verhilft sozusagen zunächst einmal einen spezifischen Blick auf die Gesellschaft zu werfen. Und dann aber auch zu verstehen, inwiefern dieser dann eingenommene Standpunkt Grenzen hat. Und das ist genau der Moment, in dem sozusagen Literatur die Möglichkeit, also sein Schreiben, durch sein Schreiben, ihm die Möglichkeit gibt, einen anderen Blick darauf zu werfen. Immer noch von derselben Position aus, durchaus, aber auch in der Selbstreflexion. Also immer auch die eigene Position hinterfragend. Es ist eine harte Kritik der politischen Rechten. Es ist eine harte Kritik spezifischer Lebensformen. Es ist eine harte Kritik gegenüber kapitalistischen Konsumattitüden und deren politischer Umsetzung. Aber es gibt immer in dieser Form des Schreibens auch eine Reflexion, eine kritische Selbstreflexion, die ihm erlaubt, sich selber auch von dieser Position wiederum zu befreien. Es gibt, ich habe das selber auch mal ausprobiert und durchaus auch mit Spaß, es gibt eine Selbstrezension von Roland Barthes, etwa von Roland Barthes bei Roland Barthes, als Verriss. Es macht Spaß, das eigene Buch selbst mal zu zerreißen. Mhm. Und ohne dass es jemand merkt, bei Barthes hat man das gemerkt, Barthes Puissance 3, aber da merkt man, also wie spielerisch sozusagen auch Positionen bezogen werden, die sehr ernst gemeint sind, die aber zugleich durch das Spiel mit dem eigenen Text eine Komplexität erhalten, die es nicht erlaubt, dass diese Überlegungen sozusagen, Barthes hat dafür immer einen gastronomischen Ausdruck, prend, also dass das sozusagen hart wird, dass das koaguliert und dass die Soße steif wird. Mhm. Ja? Mhm. Und diese Überlegung von Barthes, das immer in Bewegung zu halten und sozusagen auch an Lebensprozesse anzupassen, das ist eigentlich das Faszinierende dabei. Das heißt, ja, es gibt die klare politische Positionierung von Barthes, die wird im weiteren Verlauf seines Lebens immer, ich sag mal, diffuser oder man könnte auch sagen ubiquitärer. Und sie wird fundamentaler gegenüber jeglichem politischen Diskurs, von daher eigentlich noch radikaler. Zugleich aber wird sie auch umsetzbarer auf eine spezifische Lebenspraxis, also Denken als Lebenspraxis. Mhm.
Ja, also das finde ich spannend, dass er da selber diesen Weg der Weitung gegangen ist. Sie haben gesagt, ein undogmatischer Linker, weil wenn man den Theorieteil der Mythen des Alltags liest, da geht es dann irgendwann um den rechten und den linken Mythos. Und wenn man so an heutige linke Bewegungen denkt, dann schien es mir doch sehr deutlich, dass da ganz eigene Mythen entstehen. Und ich habe mich so gefragt, okay, wollte er das nicht sehen? Hat er das später? Also da fand ich es doch relativ dogmatisch und relativ eindeutig und reduzierend, gerade im Vergleich zu dem Rest des Buches, das ja doch sehr, sehr differenziert vorgeht, sozusagen.
Ja, es ist natürlich auch eine Stellungnahme im akademischen, vor allem aber auch im politischen Feld. Mhm. Und Stellungnahmen im politischen Feld sind bei einem Fuchs wie bei Roland Barthes taktischer Natur. Das heißt, die taktische Dimension entspricht dann, ist immer bezogen auf eine Strategie. Und diese Strategie ist eine, sozusagen die Gesellschaft aus dieser Abhängigkeit von einem kapitalistisch dominierten Konsumismus in eine offenere Gesellschaft, nicht im Sinne Poppers, aber in eine offenere Gesellschaft zu überführen. Und die Taktik, um das zu sozusagen bewerkstelligen, ist eine, die sich vor allem dem rechten Diskurs zuwendet, die aber deutlich macht, dass das selbstverständlich auch auf andere Diskurse anwendbar ist. Mhm. Barthes hat das später ja dann auch durchaus getan. Mhm. Insofern denke ich, ist die Kritik, die Barthes hier verwendet, eine, die Unterscheidung zwischen La Politik und Le Politik, zwischen der Politik und dem Politischen sehr stark in Gang setzt. Mhm. Und sozusagen in der Kritik an der Politik zugleich auch eine Kritik am Politischen und eine politische Kritik in Gang setzt.
Aber verhält er sich nicht selber politisch, indem er die Politik kritisiert? Also wird er dadurch nicht Teil des Politischen?
Gar keine Frage. Und er will es auch sein. Mhm. Also es ist also eine Absicht von Barthes, politisch zu wirken. Und wie sollte er es auch nicht? Mhm. Er wollte nicht in der Politik wirken, sondern er wollte politisch wirken. Und das ist im Grunde auch die Möglichkeit, dann über die spezifische politische Konstellation in einem politischen Feld hinaus zu wirken und ein politisches Leben zu führen, in dem Sinne, dass es natürlich sich selber auch immer in dieser Dimension des Politischen reflektiert.
Also insofern bedarf es der Politik, um die Mythenanalyse in der Form durchzuführen, aber es bedarf keines bestimmten politischen Standpunktes. Also so habe ich Sie jetzt verstanden, dass es eben gerade keine einseitige Kritik ist, die jetzt nur funktionieren würde von einer bestimmten politischen Position auf eine andere.
Ja, das ist richtig. Im Sinne der Entwicklung, von Barthes eigener Entwicklung, bedarf es eines politischen Standpunktes, sozusagen, um diese Texte zu entwickeln und um eine Taktik zu entwickeln, die dann der größeren Strategie sozusagen auch dann entsprechen kann. Also das ist kein standpunktloses Schreiben, sondern es ist aber durchaus ein Schreiben, das dann zunehmend kubistisch wird. Also zunehmend kubistisch in dem Sinne, dass es unterschiedliche Perspektiven auf ein gegebenes Objekt, nennen wir es Mythos, dann auch einblendet. Also immer komplexer sozusagen, beispielsweise den Mythos Tod reflektiert. Dann bis in die letzten Lebensphasen hinein, also die Frage nach dem Tod auch als eine politische Frage stellt. Eine lebenspolitische sozusagen, eine biopolitische Frage. Und das macht eigentlich die Fähigkeit von Barthes aus, dann über den eng gesteckten Rahmen des politischen Diskurses in der Politik hinaus das sichtbar zu machen, was sozusagen durch den Diskurs der Politik als Natur dargestellt wird, was aber dann in der historischen Konkretheit uns wirklich vor Augen geführt wird. Das Schöne bei Barthes sind ja die Überraschungen, also die Verbindungen zwischen Dingen, die eigentlich auf den ersten Blick gar nicht zusammengehören und die aber plötzlich dann in dieser Verbindung ein politisches erzeugen, das uns als politische Wesen in einem lebenspolitischen Sinne auch in gewisser Weise entlarvt. Also lebenspolitisch in dem Sinne auch eines lebenswissenschaftlichen Aspekts. Das ist ein Lebensschreiben.
Zum Beispiel die Verbindung von Citroën und Kathedrale oder Automobil und Kathedrale.
Genau, das sind die Überraschungseffekte. Und das Ganze macht er dann in seiner eigenen Reflexion über sich selbst, in seinen autobiografischen Schriften. Das sind ja viele autobiografische Schriften. Mhm. Auch die in der sozusagen Reflexion des eigenen Ich durch die Reise, also von daher sozusagen die Standpunktveränderung, immer auch mitreflektierend, die uns dann erlauben, eben über das Subjekt Roland Barthes hinaus uns selbst auch zu spiegeln. Mhm. Und zwar zu spiegeln nicht in einer passiven Form, sondern in einer aktiven Form. Also wir werden gezwungen fast in dieser Konstruktion, eines kubistischen Konstruktion eines Subjekts, uns auch selbst irgendwo zu sehen und zu zwingen und uns zu zwingen, die Reflexe dieses lebenspolitischen Nachdenkens über sich selbst zu applizieren. So wie wir in der Mythologie gezwungen werden fast, unsere Umwelt, den Alltag, das Alltägliche neu zu verstehen, werden wir in den autobiografischen Schriften fast gezwungen, eigene Ticks, eigene Begrenztheiten zu reflektieren. Das ist ein ganz interessantes Verfahren. Also im Grunde könnte man durchaus die These wagen, dass die Mythologie lebenspolitisch weitergeschrieben wird.
Das heißt, es geht, also es ist ja auch ein Aufruf dazu selber aktiv zu werden, so ein bisschen im Sinne dieses, du musst dein Leben ändern. Ja. Vielleicht finde ich insofern ganz interessant, dass das, was dass das etwas ist, was mir auch ansonsten in den Mythen des Alltags selber immer wieder aufgefallen ist. Es ist so eine sehr starke, fast so eine Art, so ein Veränderungsimperativ, so ein Drang dazu, auch ein gewisser Fortschrittsglaube, also im Sinne der Gesellschaft, im Sinne eines sozialen Fortschritts. Und da fragt man sich doch, inwiefern das nicht selber fast zu so einem Mythos wird in den...
Ja, es ist ein Mythos, nicht unnotwendigerweise im Sinne eines Fortschritts. Es ist aber sozusagen die Aufforderung, sich selber zu verändern, die kontinuierlich ist. Das ist interessant zum Beispiel beim späten Barth, der dann ungeheuer viele Zeichen auslegt, er sei nun auf dem Weg zum Schriftsteller zu werden, vielleicht Proust zu werden, nicht und so weiter. Und den Cri in der Écriture, also den Schrei im Schreiben hörbar zu machen. Das ist eine Dimension, die aber insofern natürlich sehr raffiniert ist, als Barth schon immer Schriftsteller war. Und in der Entwicklung zu etwas, das er schon längst ist, eine Entwicklung skizziert, die gleichsam nicht prospektiv ist, also nach vorne weist, sondern immer schon die literarische Dimension seiner eigenen intellektuellen Tätigkeit ins Zentrum rückt. Das ist also sehr raffiniert. Und es ist auch, glaube ich, nicht im Sinne eines Fortschritts. Also es ist vielleicht nur ein Fortschreiten.
Im Sinne eines Fortschreibens vielleicht?
Fortschreibens auch, ganz, ganz bestimmt. Barth ist auch ein perfekter Leser seiner selbst und schreibt also dieses Schreiben immer wieder neu und diesen Schrei immer wieder neu. Es ist also ungeheuer anregend, Formen, literarische Formen, akademische Schreibformen von Barth her zu übersetzen. Und zu überlegen, inwieweit bestimmte Bereiche eines Gegenstandes mit völlig anderen Bereichen gekoppelt werden können, diesen Überraschungseffekt zu erzielen. Im Normalfall ist eigentlich ein akademisches Schreiben relativ langweilig, jedenfalls in der traditionellen Form, weil es sozusagen Stück für Stück, Schritt für Schritt, ohne eine Diskontinuität, aus einer Kontinuität heraus etwas erklärt, was ich eigentlich schon in den ersten Zeilen eines Aufsatzes absehen kann.
Das klassische Summary am Anfang und dann gibt es keine Brüche mehr.
Genau. Und die Kohärenz dieses Gedankens ist ein akademischer Wert in sich. Das Interessante bei Barth ist, dass er die Dinge sozusagen anders aufbaut, nämlich im Überraschungseffekt sozusagen einen Aha-Effekt erzielt, der aber so allgemeiner Natur ist, dass er unser Denken verändert. Kann ich das in akademischen Schreibformen? Ja. Und ich muss nur sozusagen versuchen, nicht Barth zu imitieren. Ich glaube, das wäre das Schlimmste, was man tun kann. Sondern die Verfahren zu verstehen, die er angewandt hat, um Möglichkeiten zu suchen, zum Beispiel in literaturwissenschaftlichen Texten auch Literatur zu machen und von daher Verfahren auch der Literatur zu verwenden. Die Möglichkeiten, dies zu tun, sind natürlich je nachdem, in welcher Phase man sich in seinem eigenen akademischen Schreiben gerade befindet und seiner Lebensphase befindet, andere. Die Möglichkeiten, die Barth im späteren Verlauf seines Lebens, eigentlich ab den späten 60er Jahren, hier entfaltet, sind radikaler, weil er größere Freiheiten hat. Und schade, dass er nach der Aufnahme ins Collège de France diese Radikalität, mit der er die späten Schriften angeht, nicht noch zwei Jahrzehnte weiter hat treiben können.
Weil denn dann in den 80ern, in welchem Jahr ist er?
80.
Direkt 1980 wurde er dann von einem LKW, glaube ich.
Ja, ein kleiner also die, das ist genau gegenüber vom Collège de France. Mhm. Das ist keine ungefährliche Ecke. Mhm. Also das kann schon mal passieren. Und es wurde ja auch von Derrida als Tod eines Kindes, also beim Überqueren der Straße, klassisch, apostrophiert. Und insofern, ja, es ist da natürlich auch noch etwas, kommt etwas hinzu. Er ist ja dann auch an etwas hinzu, was wir noch nicht gesprochen haben, also worüber wir nicht gesprochen haben. Barth hat ja immer eine doppelte Klaviatur gehabt. Insofern, als er, oder eine dreifache vielleicht auch, er ja nicht nur in die Tasten gegriffen hat, also auf der Ebene seiner Reiseschreibmaschine, sondern auch in die Tasten auf der Ebene seines Klaviers. Und diese doppelte Klaviatur, zusätzlich zum Malen, spielt eine ganz, ganz große Rolle. Er ist gestorben daran, dass sich Komplikationen in seinen Lungenflügel ergaben. Mhm. Das Singen, das die Musik, das ist immer eine ganz die Atmung, das ist immer eine ganz zentrale Dimension seines Schreibens. Man kann ihn geradezu im Schreiben atmen hören, auch diese langen Perioden. Und diese musikalische Dimension, der sich übrigens im Sommer in diesem Centenaire de Barth, Barth ist ja vor 100 Jahren geboren worden, auch eine Tagung widmen wird, also die Musikalität bei Barth, ist eine Vitalität. Also die Dimension des Lebens, auch des Lebendigen, ist eigentlich diese Atmung. Und einschließlich des Schreis, einschließlich des Geburtsschreis, über den er schreibt, als auch über den Schrei im Schreiben. Und diese Atmung, diese Dimension der Musikalität, des Singens, hat er Gesangsunterricht genommen und hat sich eben sehr, sehr intensiv mit Musik im praktischen, im theoretischen Bereich beschäftigt, gibt uns nochmal einen anderen Schlüssel. Julia Kristeva hat das, glaube ich, ganz gut gehört. La Voix de Barth, die Stimme von Barth. Und das ist eine nicht nur sehr schöne, sondern auch sehr ausdrucksvolle Stimme, die alle Schattierungen eigentlich dieses Lebens mit einblendet.
Ein musikalisches Schreiben.
Vielleicht. Ein musikalisches Schreiben, eine musikalische Stimme.
An einer Stelle, ich glaube, das ist im Vorwort zur Neuausgabe der Mythen des Alltags 1970, da schreibt Barth oder stellt Barth die Frage, gibt es eine Mythologie des Mythologen? Er selber antwortet da eigentlich nicht so richtig drauf, aber wenn man die Mythologie liest, erhält man doch immer wieder so Hinweise, wo man sich denkt, fällt nicht Barth da selbst einem Mythos zum Opfer? Wie sehen Sie das?
Ja, also ich denke, dass Barth ja immer die Intelligenz sozusagen auf die Intelligenz gesetzt hat und zugleich eine ungeheure Angst vor der Bêtise, vor der Dummheit hatte. Ein bisschen ähnlich wie bei Flaubert. Und dieses Bewusstsein auch der eigenen Dummheit hat ihn ja immer verfolgt. Es gibt im Grunde, man könnte im Grunde die Mythen des Alltags als eine Reflexion über die Dummheit und zwar einschließlich der eigenen Dummheit lesen. Er hat sich aber dafür entschieden, zu einem bestimmten Zeitpunkt, und ich glaube, das war auch eine kluge Entscheidung, sozusagen zunächst mal auf eine affichierte Intelligenz zu setzen. Diese Intelligenz ist sozusagen in den Vordergrund gerückt, aber sie hat immer den Platz auch für die Reflexion der eigenen Dummheit. Ich glaube, dass Intelligenz nur dann möglich ist, wenn sie gleichzeitig die eigene Dummheit, die eigene Begrenztheit mitdenkt.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Herr Ette, zu dem, wie Barth gedacht und was er in den Mythen des Alltags gemacht hat. Herr Ette, vielen Dank, dass Sie bei uns waren und die mythischen Landschaften Roland Barths mit uns bereist haben.
Es war mir ein Vergnügen.
Vielen Dank. Machen Sie es gut.